Gott und willkommen zu unserer Sendung Spiritualität im Programm von Radio Horeb und bei Radio Maria in Südtirol, sagt Ihnen am Sonntagnachmittag Monika Barget. Ich freue mich, dass heute in unserer Sendung Pfarrer Fritz May, Schulseelsorger aus Langenfeld im Erzbistum Köln mit uns verbunden ist. Mit ihm sprechen wir über ein Zitat aus dem Philipperbrief: Freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Dieses Zitat haben wir für die heutige Sendung nicht einfach beliebig ausgewählt, sondern es ist das Motto für die Diözesanweltjugendtage 2012, das Papst Benedikt der 16. auch als Anlass genommen hat, eine Ansprache an die jungen Menschen zu richten. Die Weltjugendtage finden in der katholischen Kirche in regelmäßigen Abständen international als Großereignisse statt. Der nächste große Weltjugendtag ist dann 2013 in Rio. Am 15. März diesen Jahres 2012 hat Papst Benedikt dabei erst einmal seine Botschaft für die Diözesanen-Weltjugendtage herausgegeben. Freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Das ist also das Motto. Dieses Motto passt gut in unsere derzeitige Situation, denn überall ist in den Medien von Krise die Rede. Die Wirtschaftskrise macht besonders der Europäischen Union zu schaffen. Weltweit gibt es aber auch militärische Konflikte, Hungersnöte, Naturkatastrophen und so weiter und so fort. Wie soll man da eigentlich noch voller Freude in die Zukunft schauen? Und wenn sich freuen, was könnte dann ein Grund dafür sein? Dem wollen wir heute in dieser Sendung nachgehen. Pfarrer May, ich begrüße Sie ganz herzlich. Vielen Dank, dass Sie mit dabei sind.
Ja, gerne. Grüß Gott Ihnen, grüß Gott allen daheim.
Herr Pfarrer May, wir haben dieses Dokument ausgewählt. Freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Was war denn so Ihr erster Gedanke, als Sie dieses Dokument gelesen haben? Was hat Sie auf den ersten Blick begeistert?
Also ich kann nur sagen, wow, das ist so solide und so einfach formuliert und so tief. Diese Tiefe, weil ich liebe das ja so in seiner Formulierung vom Papst Benedikt, wie er Worte formen kann und da uns wirklich bei der Hand nimmt und uns in diese Tiefe Gottes hineinführt. Wunderschön. Und darum möchte ich auch gar nicht heute nur einen Satz oder zwei Sätze herausnehmen, sondern gerade bei dem Thema, denn ich denke mir, da schrecken viele zurück, die im Herzen leiden, die verletzt sind, die am Trauern sind oder was auch immer. Wenn ich dann nämlich dann höre, freu dich im Herrn, dann lehne ich mich hier dagegen auf. Dann sage ich, ja, was soll das? Lass mich doch in Ruhe. Dann will ich das gar nicht hören. Aber dieses Wort, was der Heilige Vater uns da schenkt, ist so wunderbar. Ich kann wirklich nur drum betteln, dass wir jetzt, meine Lieben, zu Hause, setzen Sie sich hin und nehmen Sie noch nicht mal eine Tasse Kaffee in die Hand. Das meine ich genau, wie ich sage. Das ist so kostbar, dass ich praktisch Wort für Wort diesen Worten lauschen kann. Das ist wie Nahrung, die ich Wort für Wort verkosten. Ich sage immer gerne so dieses Schmecken, dieses Verkosten dieser Botschaft. Soll ich loslegen?
Ja, gerne, Herr Pfarrer May.
Also, meine Lieben, Sie können dieses Dokument ganz schnell nachlesen, wenn Sie bei vatikan.va anklicken und dann eben Heiliger Vater, Papst Benedikt unter Botschaften und dann zum Jugendtage, Weltjugendtage, eben vom 15.03.2012. Da sagt er: Liebe Jugendliche, es ist mir eine Freude, mich anlässlich des 27. Weltjugendtages erneut an euch zu wenden. Die Erinnerung an die Begegnung von Madrid im August vergangenen Jahres ist in meinem Herzen noch sehr gegenwärtig. Es war ein außerordentlicher Augenblick der Gnade, in dessen Verlauf der Herr die anwesenden Jugendlichen, die aus der ganzen Welt gekommen waren, gesegnet hat. Ich danke Gott für die vielen Früchte, die er in jenen Tagen hervorgebracht hat und die sich in Zukunft gewiss mehren werden, für die Jugendlichen und für die Gemeinschaften, denen sie angehören. Jetzt gehen wir bereits auf die nächste Begegnung in Rio de Janeiro 2013 zu. die unter dem Thema stehen wird, geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Matthäus 28, 19. In diesem Jahr ist das Thema des Weltjugendtages eine Ermahnung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Philipper entnommen. Freut euch im Herrn zu jeder Zeit. 4,4. Ermahnung, sagt der Heilige Vater, mein Lieben. Eine Ermahnung, freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Er sagt, tatsächlich ist die Freude ein zentrales Element der christlichen Erfahrung. Auch auf jedem Weltjugendtag machen wir die Erfahrung tiefer Freude. Der Freude der Gemeinschaft. Der Freude des Christseins. Der Freude des Glaubens. Sie ist eines der Merkmale dieser Begegnungen. Und wir sehen die große Anziehungskraft, die sie hat, in einer Welt, die oft von Traurigkeit und sorgenvoller Unruhe geprägt ist, ist sie ein wichtiges Zeugnis der Schönheit und der Verlässlichkeit des christlichen Glaubens. Hier ist wieder so ein Satz. Sie ist ein wichtiges Zeugnis der Schönheit des christlichen Glaubens, die Freude und der Verlässlichkeit. Haben Sie das schon mal gehört? Im Blick auf den Glauben? Die Verlässlichkeit des christlichen Glaubens. Da können Sie sich voll drauf verlassen. Die Freude, der Glaube. Weiter. Die Kirche ist berufen, die Freude in die Welt zu tragen, eine echte und dauerhafte Freude, jene Freude, die die Engel den Hirten von Bethlehem in der Nacht der Geburt Jesu verkündet haben, Lukas 2,10. Gott hat nicht nur gesprochen, er hat in die Geschichte der Menschheit nicht nur Zeichen und Wunder vollbracht. Gott ist uns so nahe gekommen, dass er einer von uns geworden ist und alle Etappen des menschlichen Lebens durchlaufen hat. Im schwierigen Kontext der Gegenwart haben viele Jugendliche in eurem Umfeld ein großes Bedürfnis zu hören, dass die christliche Botschaft eine Botschaft der Freude und der Hoffnung ist. Ich möchte also mit euch über diese Freude nachdenken, über die Wege, sie zu finden, damit ihr sie immer tiefer erleben und ihre Boten sein könnt unter jenen, die in eurem Umfeld leben. Unser Herz ist für die Freude geschaffen. Der erste Punkt. Unser Herz ist für die Freude geschaffen. Das Streben nach Freude ist im Inneren des Menschen eingeprägt. Über unmittelbare und vorübergehende Befriedigungen hinaus sucht unser Herz die tiefe, vollkommene und dauerhafte Freude, die dem Leben Geschmack geben kann. Da sagt er das auch. Dieses, wenn ich sage, verkosten, dieses Schmecken, die dem Leben Geschmack geben kann. Und das gilt vor allem für euch, denn die Jugend ist eine Zeit der ständigen Entdeckung des Lebens, der Welt, der anderen und seiner selbst. Es ist eine Zeit der Öffnung auf die Zukunft, in der die große Sehnsucht nach Glück, Freundschaft, miteinander teilen und Wahrheit offenbar wird, in der man von Idealen bewegt wird und Pläne fasst. Und jeden Tag schenkt uns der Herr viele einfache Freuden. Die Freude zu leben, die Freude über die Schönheit der Natur, die Freude über eine gut gemachte Arbeit, die Freude des Dienens, die Freude der aufrichtigen und reinen Liebe. Und wenn wir aufmerksam hinsehen, dann gibt es noch viele weitere Gründe zur Freude. Die schönen Augenblicke des Familienlebens, die miteinander geteilte Freundschaft, die Entdeckung der eigenen persönlichen Fähigkeiten und das Erzielen guter Ergebnisse, die Anerkennung von Seiten anderer, die Möglichkeit, sich auszudrücken und sich verstanden zu fühlen, das Gefühl, dem Nächsten helfen zu können, und dann der Erwerb neuer Kenntnisse durch das Studium, die Entdeckung neuer Dimensionen durch Reisen und Begegnungen, die Möglichkeit, Pläne für die Zukunft zu machen, aber auch die Erfahrung, ein literarisches Werk zu lesen, Musik zu hören oder zu musizieren oder einen Film zu sehen, kann in uns wahre und wirkliche Freude hervorrufen. Jeden Tag treffen wir jedoch auch auf viele Schwierigkeiten. Und im Herzen gibt es die Sorge im Hinblick auf die Zukunft. So können wir uns sogar fragen, ob die vollkommene und dauerhafte Freude, nach der wir streben, nicht vielleicht eine Illusion und eine Flucht aus der Wirklichkeit ist. Und das ist so der Punkt hier, wo das Emotionale kommt und wo wir dann uns bremsen lassen. Ist doch nur eine Illusion, das gibt's doch nicht. Es kann doch nicht sein, dass man das leben kann in dieser Welt. Da hat der Heilige Vater ein wunderbares Wort für uns. Er sagt weiter, viele Jugendliche fragen sich, ist die vollkommene Freude heutzutage wirklich möglich? Und diese Suche führt über verschiedene Wege, von denen einige sich als falsch oder zumindest gefährlich erweisen. Wie aber lässt sich die wirklich dauerhafte Freude vom unmittelbaren und trügerischen Vergnügen unterscheiden? Wie lässt sich die wahre Freude im Leben finden? Jene Freude, die dauerhaft ist und die uns auch in schwierigen Zeiten nicht verlässt. Der zweite Punkt. Gott ist die Quelle der wahren Freude. Wir haben also 7 Punkte und es ist der zweite Punkt. Gott ist die Quelle der wahren Freude. In Wirklichkeit haben die wahren Freuden, die kleinen Freuden des Alltages, ebenso wie die großen Freuden des Lebens, ihren Ursprung in Gott, auch wenn dies nicht auf den ersten Blick sichtbar wird. Meine Lieben, da ist schon der Punkt. Immer wieder, wenn ich dann davon spreche, dass ich dann, werde ich dann angeguckt, beziehungsweise da wird mir geantwortet, wieso hat das schon wieder was mit Gott zu tun? Und dasselbe sagt der Heilige Vater auch. Auch wenn dies nicht auf den ersten Blick sichtbar wird. Denn, so sagt er, Gott ist Gemeinschaft ewiger Liebe. Gott ist Gemeinschaft ewiger Liebe. Er ist unendliche Freude. Er ist unendliche Freude. Und jetzt spüren Sie mal, wenn das der Heilige Vater von Gott sagt, dann müssen wir den Begriff Freude neu kodieren. Er ist unendliche Freude. Und was stellen wir uns vor, wie wir Freude sichtbar machen? Aber Gott ist doch ernsthaft. Gott ist doch ernst zu nehmen. Und er ist unendliche Freude. Also, lass mir mal nachspüren, wo wir hingeführt werden. Denn Gott ist Gemeinschaft ewiger Liebe. Er ist unendliche Freude, die nicht in sich selbst verschlossen bleibt, sondern sich in jenen verbreitet, die er liebt und die ihn lieben. Da kommt es langsam. Es geht darum die Beziehung. Gott hat uns nach seinem Bild geschaffen, aus Liebe und um uns mit seiner Liebe zu umgeben, uns mit seiner Gegenwart und seiner Gnade zu erfüllen. Gott will uns an seiner göttlichen und ewigen Freude teilhaben lassen. So lässt er uns entdecken, dass der Wert und der tiefe Sinn unseres Lebens darin liegt, von ihm angenommen, aufgenommen und geliebt zu sein, und zwar nicht mit einer schwachen und zerbrechlichen Annahme wie der menschlichen, sondern mit einer bedingungslosen Annahme wie der göttlichen. Ich bin gewollt. Ich habe einen Platz in der Welt und in der Geschichte. Ich bin persönlich von Gott geliebt. Und wenn Gott mich annimmt, mich liebt und ich mir dessen sicher bin, dann weiß ich mit klarer Gewissheit, dass es gut ist, dass ich da bin, dass ich existiere. Mein Lieben, spüren Sie, was das auslöst in unserem Herzen? Na, und dieses Wissen ist es. Ich bin gewollt. Ich habe einen Platz in der Welt. Ich habe einen Platz in der Geschichte. Das hat mich früher immer total herausgefordert, wenn mein alter Pater, der ja schon mittlerweile schon 20 Jahre tot ist, das immer gesagt hat, diese Generation kommt in den Abfalleimer der Geschichte. Sie ist nicht geschichtsträchtig. Und das hat mich immer total herausgefordert, dass ich denke, nein, ich will Geschichte schreiben. Und hier sagt es der Heilige Vater. Wenn ich weiß, dass ich geliebt bin, wenn ich in diesem Bund mit Gott eintrete und sage, ja, ich will, dann komme ich zu diesem Wort, was der Heilige Vater hier sagt. Ich bin gewollt, ich habe einen Platz in der Welt und in der Geschichte. Ich bin persönlich von Gott geliebt. Und wenn Gott mich annimmt, mich liebt und ich mir dessen sicher bin, dann weiß ich mit klarer Gewissheit, dass es gut ist, dass ich da bin und dass ich existiere. Ist das nicht wunderbar, meine Lieben? Diese unendliche Liebe Gottes für einen jeden von uns offenbart sich in ganzer Fülle in Jesus Christus. In ihm finden wir die Freude, die wir suchen. Im Evangelium sehen wir, dass die Ereignisse, die am Beginn des Lebens Jesu stehen, von der Freude gekennzeichnet sind. Als der Erzengel Gabriel der Jungfrau Maria verkündigt, dass sie die Mutter des Retters sein wird, beginnt er mit diesem Wort, freue dich, Lukas 1,28. Bei der Geburt Jesu sagt der Engel des Herrn zu den Hirten, ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Messias, der Herr. Lukas 2,10-11. Und als die Sterndeuter, die das Kind suchten, den Stern sahen, wurden sie von sehr großer Freude erfüllt. Matthäus 2,10. Der Grund für diese Freude ist also die Nähe Gottes, der einer von uns geworden ist. Und das ist es, was der heilige Paulus meinte, als er an die Christen von Philippi schrieb, freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Noch einmal sage ich, freut euch, eure Güte werde allen Menschen bekannt. Der Herr ist nah, Philipper 4,4-5. Der erste Grund unserer Freude ist die Nähe des Herrn, der mich annimmt und mich liebt. Meine Lieben, hier müssten wir eine halbe Stunde Pause machen, bis wir uns wieder sprechen. Schaffen wir aber nicht. So viel Zeit haben wir nicht. Darum schauen Sie sich das nochmal an, in Ruhe. Oder hören Sie sich das einfach nochmal an im Computer. Dieses Wort, ja, das ist der erste Grund unserer Freude, diese Nähe des Herrn, der mich annimmt und mich liebt. Verkosten Sie dieses Wort. Ich bin geliebt. Ich bin angenommen. Ich habe einen Platz in dieser Welt. Ich habe einen Platz in der Geschichte. Das macht stark. Weiter sagt der Heilige Vater. Und in der Tat geht aus der Begegnung mit Jesus immer eine große innere Freude hervor. In den Evangelien können wir es in vielen Abschnitten sehen. Erinnern wir uns an den Besuch Jesu bei Zachäus, einem unehrlichen Zollpächter, einem öffentlichen Sünder, zu dem Jesus sagte, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Und Zachäus, so berichtet der heilige Lukas, nahm Jesus freudig bei sich auf. Lukas 19,5-6. Es ist die Freude über die Begegnung mit dem Herrn. Es ist das Spüren der Liebe Gottes. Es ist das Spüren der Liebe Gottes, die das ganze Leben verwandeln und Heil bringen können. Und Zachäus entschließt sich, sein Leben zu ändern und die Hälfte seines Vermögens den Armen zu geben. In der Stunde des Leidens Jesu offenbart sich diese Liebe in all ihrer Macht und Stärke. In den letzten Stunden seines irdischen Lebens beim Abendmahl mit seinen Freunden sagt er: Wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Dies habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch ist und damit eure Freude vollkommen wird. Johannes 15, 9 und 11. Jesus will seine Jünger und einen jeden von uns in die vollkommene Freude hineinführen. In jene Freude, die er mit dem Vater teilt. Damit die Liebe, mit der der Vater ihn liebt, in uns ist. Vergleiche Johannes 17, 26. Die christliche Freude ist ein sich öffnen gegenüber dieser Liebe Gottes, um zu ihm zu gehören. Nochmal dieser Satz. Die christliche Freude ist ein sich öffnen. Die christliche Freude ist ein sich öffnen gegenüber dieser Liebe, um zu ihm zu gehören. Die Evangelien berichten, dass Maria von Magdala und andere Frauen hingingen, um nach dem Grab zu sehen, in das Jesus nach seinem Tod gelegt worden war, und ein Engel ihnen etwas Bestürzendes verkündete: seine Auferstehung. Da verließen sie sogleich das Grab und eilten, wie der Evangelist sagt, voll Furcht und großer Freude zu den Jüngern, um ihnen die frohe Botschaft zu verkünden. Und Jesus kam ihnen entgegen und sagte: Seid gegrüßt. Matthäus 28, 8 bis 9. Es ist die Freude über das Heil, das ihnen angeboten wird. Christus ist der Lebendige. Er ist derjenige, der das Böse, die Sünde und den Tod überwunden hat. Er ist unter uns gegenwärtig als der Auferstandene bis zum Ende der Welt. Vergleiche Matthäus 28, 20. Das Böse hat nicht das letzte Wort über unser Leben, sondern der Glaube an Christus, den Retter, sagt uns, dass die Liebe Gottes siegt. Diese tiefe Freude ist Frucht des Heiligen Geistes, der uns zu Kindern Gottes macht, fähig, seine Güte zu erleben und zu spüren, uns an ihn zu wenden mit dem Wort Abba, Vater, Römer 8, 15. Die Freude ist Zeichen seiner Gegenwart und seines Wirkens in uns. Nochmal. Diese tiefe Freude ist Frucht des Heiligen Geistes, der uns zu Kindern Gottes macht, fähig, da kommt schon wieder dieses Gottfähig und menschenfähig, wie häufig er das sagt, fähig, seine Güte zu spüren, zu erleben und zu spüren, uns an ihn zu wenden mit dem Wort Abba, Vater. Die Freude ist Zeichen seiner Gegenwart und seines Wirkens in uns. Der dritte Punkt von den sieben. Im Herzen die christliche Hoffnung bewahren. Ja, also der zweite Punkt war eben, Gott ist die Quelle der wahren Freude. Dass ich weiß, ich bin geliebt. Jetzt kommt das dritte. Im Herzen die christliche Hoffnung bewahren. An diesem Punkt fragen wir uns, wie können wir dieses Geschenk der tiefen Freude, der geistlichen Freude empfangen und bewahren? Ein Psalm sagt uns: Freu dich innig am Herrn, dann gibt er dir, was dein Herz begehrt. Psalm 37, 4. Und Jesus erklärt: Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war. Ein Mann entdeckte ihn, grub ihn aber wieder ein. Und in seiner Freude verkaufte er alles, was er besaß, und kaufte den Acker. Matthäus 13, 44. Die geistliche Freude zu finden und zu bewahren, kommt aus der Begegnung mit dem Herrn. der darum bittet, ihm nachzufolgen, den festen Entschluss zu fassen, alles auf ihn zu setzen. Liebe Jugendliche, habt keine Angst, euer Leben einzusetzen und Jesus Christus und seinem Evangelium Raum zu geben. Das ist der Weg, um den Frieden und das wahre Glück in unserem Inneren zu tragen. Das ist der Weg zur wahren Verwirklichung unseres Lebens als Kinder Gottes, geschaffen nach seinem Bild, ihm ähnlich. Die Freude im Herrn suchen. Die Freude ist Frucht des Glaubens. Die tägliche Erkenntnis seiner Gegenwart, seiner Freundschaft, der Herr ist nahe, Philipper 4,5. Es bedeutet, ihm unser Vertrauen zu schenken und in seiner Kenntnis und Liebe zu wachsen. Das Jahr des Glaubens, das wir in wenigen Monaten beginnen werden, wird uns Hilfe und Ansporn sein. Liebe Freunde, lernt zu sehen, wie Gott in eurem Leben wirkt. Entdeckt ihn verborgen inmitten der Geschehnisse eures Alltages. Glaubt daran, dass er seinem Bund, den er am Tag eurer Taufe mit euch geschlossen hat, stets treu ist. Ihr sollt wissen, dass er euch niemals verlassen wird. Richtet oft euren Blick auf ihn. Am Kreuz hat er sein Leben hingegeben, weil er euch liebt. In Betrachtung einer so großen Liebe bringt in unseren Herzen eine Hoffnung und eine Freude, die durch nichts zerstört werden kann. Ein Christ kann niemals traurig sein, denn er ist Christus begegnet, der sein Leben für ihn hingegeben hat. Den Herrn zu suchen, ihm im Leben zu begegnen, bedeutet auch, sein Wort anzunehmen, das Freude für das Herz ist. Der Prophet Jeremia schreibt: Kamen Worte von dir, so verschlang ich sie. Dein Wort war mir Glück und Herzensfreude, Jeremia 15,16. Lernt die Heilige Schrift zu lesen und darüber nachzudenken. Ihr werdet dort eine Antwort finden auf die tiefsten Fragen nach der Wahrheit, die in eurem Herzen und in eurem Verstand wohnen. Das Wort Gottes lässt die Wunder entdecken, die Gott in der Geschichte des Menschen gewirkt hat, und öffnet voll Freude zum Lob und zur Anbetung. Kommt, lasst uns jubeln vor dem Herrn, lasst uns hinknien vor dem Herrn, unserem Schöpfer, Psalm 95,1 und 6. Insbesondere ist auch die Liturgie der Ort schlechthin, an dem die Freude zum Ausdruck kommt, die die Kirche aus dem Herrn schöpft und der Welt weitergibt. Auch diese Formulierung, die die Kirche aus dem Herrn schöpft, das ist eine Formulierung. Ja, insbesondere ist auch die Liturgie der Ort schlechthin, an dem die Freude zum Ausdruck kommt, die die Kirche aus dem Herrn schöpft und der Welt weitergibt. Jeden Sonntag feiern die christlichen Gemeinden in der Eucharistie das zentrale Heilsgeheimnis, den Tod und die Auferstehung Christi. Das ist ein grundlegender Augenblick für den Weg eines jeden Jüngers des Herrn, in dem sein Liebesopfer vergegenwärtigt wird. Es ist der Tag, an dem wir dem auferstandenen Christus begegnen, an dem wir sein Wort hören, mit seinem Leib und seinem Blut genährt werden. Ein Psalm sagt: Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen jubeln und uns an ihm freuen. Psalm 118,24. Und in der Osternacht singt die Kirche das Exultet, den Ausdruck der Freude über den Sieg Jesu Christi, über Sünde und Tod. Frohlocket, ihr Chöre der Engel, Lob singe, du Erde überstrahlt vom Glanz aus der Höhe. Töne wieder heilige Halle, Töne von des Volkes mächtigem Jubel. Die christliche Freude kommt aus dem Wissen, von einem Gott geliebt zu sein, der Mensch geworden ist, sein Leben für uns hingegeben und das Böse und den Tod überwunden hat. Und sie bedeutet, aus der Liebe zu ihm zu leben. Die heilige Theresia vom Kinde Jesu, eine junge Karmelitin, schrieb: Jesus, dich zu lieben ist meine Freude. Und jetzt kommt der vierte Punkt, die Freude der Liebe. Da sagt er, liebe Freunde, die Freude ist eng mit der Liebe verbunden. Es sind zwei voneinander untrennbare Früchte des Heiligen Geistes. Galater 5,22. Die Liebe bringt Freude hervor und die Freude ist eine Form der Liebe. Die selige Mutter Teresa von Kalkutta sagte in Anlehnung an die Worte Jesu, geben ist seliger als nehmen, Apostelgeschichte 20,35, die Freude ist ein Netz der Liebe, mit dem man Seelen fängt. Ist das nicht schön? Die Freude ist ein Netz der Liebe, mit dem man Seelen fängt. Gott liebt einen fröhlichen Geber. Und wer mit Freude gibt, gibt mehr. Franz von Sales könnte jetzt sagen, ich kann mit einem Löffel Honig mehr Fliegen fangen, als wie mit einem Fass Essig. Und wer mit Freuden gibt, gibt mehr. Und der Diener Gottes, Paul VI., schreibt, in Gott selbst ist alles Freude, weil alles Geschenk ist. Auch dieses Wort, meine Lieben. Es ist alles Freude, weil alles Geschenk ist. Da kommen wir an unsere Berufung, ganz tief in unser Aus- und Einatmen der Seele. Dass wir wirklich Geschenk sind, Geschöpfe sind, dass wir Ja dazu sagen und uns zurückschenken. Dass wir bei dem Du sind, bei diesem Bund sind. So wie wir sind als ganze Menschen mit Leib und Seele. Und dass wir hineingewoben sind in einen echten Bund. Dass wir herausgerufen sind zu antworten und dass wir Ja sagen lernen zu diesem Bund. Man könnte sagen, dass ich die Liebe heiraten will und dass ich wirklich mich binden will, auch an mein Wort, an mein Versprechen, die Liebe zu heiraten, der Liebe treu zu bleiben. Weiter sagt der Heilige Vater. Mit dem Gedanken an die verschiedenen Bereiche eures Lebens möchte ich euch sagen, lieben bedeutet Beständigkeit, Treue den Verpflichtungen treu zu bleiben. Und das zunächst in den Freundschaften. Unsere Freunde erwarten, dass wir aufrichtig, loyal, treu sind, denn die wahre Liebe ist beharrlich, auch und vor allem in den Schwierigkeiten. Und dasselbe gilt für die Arbeit. Für die Studien und für die Dienste, die ihr übernommen habt. Die Treue und die Beharrlichkeit im Guten führen zur Freude, wenn diese auch nicht immer unmittelbar eintritt. Um in der Freude der Liebe einzutreten, sind wir aufgerufen, großherzig zu sein, uns nicht damit zufrieden zu geben, das Minimum zu geben, sondern uns im Leben bis ins Letzte einzusetzen mit besonderer Aufmerksamkeit gegenüber den Notleidenden. Die Welt braucht kompetente und großherzige Männer und Frauen, die sich in den Dienst des Gemeinwohls stellen. Bemüht euch ernsthaft in Schule und Studium. Pflegt eure Begabungen und stellt sie schon jetzt in den Dienst des Nächsten. Sucht nach Wegen, dazu beizutragen, die Gesellschaft gerechter und menschlicher zu machen, dort, wo ihr euch befindet. Euer ganzes Leben soll vom Geist des Dienstes geleitet sein und nicht von der Suche nach Macht, nach materiellem Erfolg und nach Geld. Was die Großherzigkeit betrifft, so muss ich natürlich auch eine besondere Freude erwähnen. Die Freude, die man empfindet, wenn man auf die Berufung antwortet, sein ganzes Leben dem Herrn zu schenken. Liebe Jugendlichen, habt keine Angst vor dem Ruf Christi zum Ordensleben, zum monastischen Leben, zum missionarischen Leben oder zum Priestertum. Ihr könnt euch sicher sein, dass er all jene mit Freude erfüllt, die ihm unter diesem Aspekt des Lebens das Leben weihen und auf seine Einladung antworten, alles zu verlassen, um bei ihm zu sein und sich mit ungeteiltem Herzen dem Dienst an den anderen zu widmen. Eine große Freude behält er ebenso dem Mann und der Frau vor, die sich einander in der Ehe völlig hinschenken, um eine Familie zu gründen und Zeichen der Liebe Christi zu seiner Kirche zu werden. Ich möchte euch noch ein drittes Element zum Eintritt in die Freude der Liebe erwähnen. In eurem Leben und im Leben eurer Gemeinden die brüderliche Gemeinschaft wachsen zu lassen. Es gibt eine enge Verbindung zwischen der Gemeinschaft und der Freude. Nicht zufällig schreibt der heilige Paulus seine Ermahnung im Plural. Er wendet sich nicht an jeden Einzelnen, sondern er sagt, freut euch im Herrn zu jeder Zeit, Philipper 4,4. Nur gemeinsam, indem wir die brüderliche Gemeinschaft leben, können wir diese Freude erfahren. Das Buch der Apostelgeschichte beschreibt die erste christliche Gemeinde so. Sie brachen in ihren Häusern das Brot und hielten miteinander Mahl in Freude und Einfalt des Herzens. Apostelgeschichte 2,46. Setzt auch ihr euch dafür ein, dass die christlichen Gemeinden bevorzugte Orte des Miteinanderteilens, der Aufmerksamkeit und des Sorgetragens füreinander sein können. Und jetzt, meine Lieben, wollen wir tatsächlich ein paar Augenblicke darüber nachdenken bei ein wenig Musik.
Freut euch im Herrn alle Zeit. Das ist ein Zitat aus dem Philipperbrief, das Papst Benedikt für seine Botschaft zum Weltjugendtag im März 2012 ausgewählt hat. Der Papst ruft uns auf, die Freude auch in den Schwierigkeiten des Lebens immer wieder in den Mittelpunkt zu stellen. Unser Herz ist für die Freude geschaffen, sagt er, und Gott ist der Quell der wahren Freude. Wir sprechen jetzt weiter über den zweiten Teil des Dokumentes des Heiligen Vaters. Nachlesen können Sie diesen Text auf www.vatikan.va. Mit uns zu dieser Sendung verbunden ist Pfarrer Fritz May aus Langenfeld.
Mein Lieben, fahren wir fort. Diesmal die Freude der Umkehr. Das waren gerade die Schritte, die wir auch gehört haben vom Heiligen Vater. Eben unser Herz ist für die Freude geschaffen. Gott ist der Quell der wahren Freude. Der dritte Punkt, im Herzen die christliche Hoffnung bewahren. Der vierte, die Freude der Liebe. Und jetzt kommt der fünfte, die Freude der Umkehr. Der sechste, die Freude in den Prüfungen. Und der siebte und letzte Punkt, die Zeugen der Freude. Hören wir den fünften Punkt, die Freude der Umkehr. Das sind Kodierungen, ne? Die Freude der Umkehr. Er sagt, liebe Freunde, um die wahre Freude zu leben, muss man auch die Versuchungen erkennen, die sie fernhalten. Die gegenwärtige Kultur verleitet oft dazu, nach unmittelbaren Zielen, Erfüllungen und Vergnügungen zu streben, und zieht die Unbeständigkeit der Beharrlichkeit im Einsatz und in der Treue zu den Verpflichtungen vor. Die Botschaften, die auf euch einströmen, drängen euch dazu, in die Logik des Konsums einzutreten. Auch diese Formulierung, die Logik des Konsums. Und stellen künstliche Glücksmomente in Aussicht. Die Erfahrung lehrt, dass das Haben sich nicht mit der Freude deckt. Es gibt viele Personen, die zwar materielle Güter im Überfluss haben, aber oft unter Verzweiflung und Traurigkeit leiden und eine Leere im Leben verspüren. Um in der Freude zu bleiben, sind wir aufgerufen, in der Liebe und in der Wahrheit zu leben, in Gott zu leben. Und der Wille Gottes ist, dass wir glücklich sind. Darum hat er uns konkrete Weisungen für unseren Weg gegeben, die Gebote. Wenn wir sie beachten, finden wir den Weg des Lebens und des Glücks. Zwar mögen sie auf den ersten Blick als eine Ansammlung von Verboten erscheinen, gleichsam als Hindernis für die Freiheit, aber wenn wir tiefer im Lichte der Botschaft Christi über sie nachdenken, dann handelt es sich um eine Gesamtheit von wesentlichen und kostbaren Lebensregeln, die zu einer glücklichen, nach dem Plan Gottes verwirklichten Existenz führen. Wie oft stellen wir dagegen fest, dass es zu Enttäuschung, Traurigkeit und Niedergeschlagenheit führt, wenn man beim Aufbauen Gott und seinen Willen außer Acht lässt. Die Erfahrung der Sünde als Weigerung, ihm nachzufolgen, als Verletzung seiner Freundschaft, bringt einen Schatten in unser Herz. Wenn der christliche Weg auch manchmal nicht einfach ist und das Bemühen um die Treue zur Liebe des Herrn Hindernissen begegnet oder das Fallen mit einschließt, so verlässt uns Gott in seiner Barmherzigkeit nicht, sondern bietet uns stets die Möglichkeit an, zu ihm zurückzukehren, um uns mit ihm zu versöhnen, die Freude seiner Liebe zu erfahren, die vergibt und wieder annimmt. Liebe Jugendliche, empfangt oft das Sakrament der Buße und der Versöhnung. Es ist das Sakrament der wiedergefundenen Freude. Auch hier, es ist das Sakrament der wiedergefundenen Freude. Bittet den Heiligen Geist um das Licht, eure Sünden zu erkennen und um die Fähigkeit, Gott um Vergebung zu bitten, indem ihr mit Beständigkeit, innerem Frieden und Vertrauen dieses Sakrament empfangt. Der Herr wird euch immer seine Arme öffnen. Er wird euch läutern und euch in seine Freude eintreten lassen. Im Himmel wird Freude herrschen über einen einzigen Sünder, der umkehrt. Vergleiche Lukas 15,7. Nun kommt der sechste Punkt, die Freude in den Prüfungen. Am Ende könnte in unserem Herzen jedoch die Frage bleiben, ob es wirklich möglich ist, in der Freude zu leben, auch inmitten der vielen Prüfungen des Lebens, besonders der schmerzlichsten und geheimnisvollsten, ob die Nachfolge des Herrn, das Vertrauen auf ihn, wirklich immer Glück schenken. Die Antwort können einige Erfahrungen junger Menschen, wie ihr es seid, geben, denn sie haben gerade in Christus das Licht gefunden, das Kraft und Hoffnung schenken kann, auch in den schwierigsten Situationen. Der selige Pier Giorgio Frassati, von 1901 bis 1925 gelebt, hat in seinem Leben, obgleich es nur kurz war, viele Prüfungen erfahren. Eine davon, die sein Gefühlsleben betraf, hatte ihn tief verletzt. In dieser Situation schrieb er an seine Schwester: Du fragst mich, ob ich fröhlich bin. Wie sollte ich es nicht sein? Solange mein Glaube mir Kraft gibt, werde ich immer fröhlich sein. Das Ziel, für das wir geschaffen wurden, weist uns den Weg, der zwar mit vielen Dornen übersät, aber kein trauriger Weg ist. Es ist Fröhlichkeit auch in den Schmerzen. Und der selige Johannes Paul II. Wies auf sein Vorbild hin und sagte, er war ein junger Mann von mitreißender Freude, einer Freude, die viele Schwierigkeiten seines Lebens überwand. Mein Lieben, sehen Sie das? Er ist Fröhlichkeit auch in den Schmerzen. Nein, das Ziel, für das wir geschaffen wurden, weist uns den Weg, der zwar mit vielen Dornen übersät, aber kein trauriger Weg ist. Er ist Fröhlichkeit auch in den Schmerzen. Spüren Sie, was Freude ist? Die uns zeitlich näher stehende junge Frau Chiara Badano, von 1971 bis 1990 gelebt, die vor kurzem selig gesprochen wurde, hat erfahren, wie der Schmerz von der Liebe verwandelt werden kann und wie die Freude ihm auf geheimnisvolle Weise innewohnt. Im Alter von 18 Jahren, in einem Augenblick, in dem sie unter dem Krebs besonders zu leiden hatte, hatte Chiara zum Heiligen Geist gebetet und Fürsprache gehalten für die Jugendlichen ihrer Bewegung. Außer um die eigene Heilung hatte sie Gott gebeten, mit seinem Geist all diese Jugendlichen zu erleuchten, ihnen Weisheit und Licht zu schenken. Es war wirklich ein Augenblick Gottes, Körperlich litt sie sehr, aber die Seele sang. Der Schlüssel ihres Friedens und ihrer Freude war das völlige Vertrauen in den Herrn und die Annahme auch der Krankheit als geheimnisvoller Ausdruck seines Willens zu ihrem Wohl und zum Wohl aller. Oft wiederholte sie: Wenn du es willst, Jesus, dann will auch ich es. Dies sind zwei einfache Zeugnisse von vielen, die zeigen, dass der wahre Christ nie verzweifelt und traurig ist, auch angesichts der härtesten Prüfungen. Außerdem zeigen sie, dass die christliche Freude keine Flucht aus der Wirklichkeit ist, sondern eine übernatürliche Kraft, um den täglichen Schwierigkeiten zu begegnen und sie zu leben. Wir wissen, dass der gekreuzigte und auferstandene Christus bei uns ist. Er ist der Freund, der stets treu ist, wenn wir an seinem Leiden teilhaben. Haben wir auch Teil an seiner Herrlichkeit. Mit ihm und in ihm wird das Leiden in Liebe verwandelt und dort findet man die Freude. Vergleiche Kolosser 1,24. Meine Lieben, gestatten Sie mir noch ein Bild. Ich bringe immer gerne das Bild von der Mama, die in Hoffnung ist. Wenn das Kind gegen den Bauch der Mama tritt, dann tut es der Mama weh. Und es tut dem Bauch mehr weh als dem Fuß oder der Hand. Denn der Bauch kriegt ja den Tritt ab. Und wenn wir dann als mystischer Leib, als die Braut Christi und als die Mutter, dann eben tatsächlich in Hoffnung sind, das heißt, wir tragen die gesamte Schöpfung in unserem Schoß, in unserem Mutterkirche sein, in deinem und meinem Schoß, ja, und dann sind quasi die, die dann leiden, man könnte sagen, die unmittelbar diesen Tritt abbekommen, die sogar körperlich diesen Schmerz ertragen. Und wir umfangen ihn eben wie die Mama im Gesamt. Und wir werfen das Kind nicht raus, sondern in der Liebe, durch die Liebe, aus der Liebe, umfangen wir jeden Menschen auf dieser Welt. Wir empfangen ja auch die ganze Welt, auch mit diesem Wetter. Und alle Planeten und alle Sterne und alle Galaxien. Wir umfangen sie mit unserem Sein. Darum geht es, Freude in den Prüfungen. Und der letzte Punkt ist Zeugen der Freude, die Nummer 7. Liebe Freunde, abschließend möchte ich euch aufrufen, Missionare der Freude zu sein. Man kann nicht glücklich sein, wenn die anderen es nicht sind. Die Freude muss also geteilt werden. Geht und teilt den anderen Jugendlichen eure Freude darüber mit, jenen kostbaren Schatz gefunden zu haben, der Jesus selbst ist. Wir können die Freude des Glaubens nicht für uns behalten. Damit sie bei uns bleibt, müssen wir sie weitergeben. Der heilige Johannes sagt, was wir gesehen und gehört haben, das verkünden wir auch euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Wir schreiben dies, damit unsere Freude vollkommen ist. Johannes 1, 1. Johannes 1, 3 und 4. Manchmal wird ein Bild vom Christentum als Lebensentwurf gezeichnet, der unsere Freiheit unterdrückt und unserem Wunsch nach Glück und Freude entgegensteht. Aber das entspricht nicht der Wahrheit. Die Christen sind wirklich glückliche Männer und Frauen, weil sie wissen, dass sie nie allein sind, sondern immer von Gottes Händen getragen werden. Es ist vor allem eure Aufgabe, die Aufgabe der jungen Jünger Christi, der Welt zu zeigen, dass der Glaube Glück und wahre, vollkommene und dauerhafte Freude mit sich bringt. Und wenn die Lebensweise der Christen zuweilen müde und gelangweilt zu sein scheint, dann bezeugt ihr als Erste das freudige und glückliche Antlitz des Glaubens. Das Evangelium ist die frohe Botschaft, dass Gott uns liebt und dass ein jeder von uns für ihn wichtig ist, zeigt der Welt, dass es wirklich so ist. Seid also begeisterte Missionare der Neuevangelisierung. Bringt den Leidenden, den Suchenden die Freude, die Jesus schenken will. Bringt sie in eure Familien, in eure Schulen und Universitäten, an eure Arbeitsplätze und in euren Freundeskreis, dort, wo ihr lebt. Ihr werdet sehen, dass sie ansteckend ist und ihr werdet das 100-fache empfangen. Die Freude über euer eigenes Heil, die Freude, die Barmherzigkeit Gottes in den Herzen wirken zu sehen. Am Tag eurer endgültigen Begegnung mit dem Herrn wird er zu euch sagen können, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Komm, nimm teil an der Freude deines Herrn, Matthäus 25, 21. Die Jungfrau Maria möge euch auf diesem Weg begleiten. Sie hat den Herrn in sich aufgenommen und hat ihn verkündigt mit einem Lob- und Freudengesang, dem Magnificat. Meine Seele preist die Größe des Herrn, und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Lukas 1, 46 und 47. Maria hat in ganzer Fülle auf die Liebe Gottes geantwortet, indem sie ihm sein Leben geweiht hat und in einem demütigen und allumfassenden Dienst. Sie wird Ursache unserer Freude genannt, weil sie uns Jesus geschenkt hat. Möge sie euch einführen in jene Freude, die euch niemand nehmen kann. Aus dem Vatikan am 15. März 2012, Benedikt der 16. Meine Lieben, soweit dieses wundervolle Schreiben. Studiert es nochmals und geht mal durch diese Schritte, dass wir wirklich dieses, was wir so selbstverständlich meinen, zu wähnen und was wir tatsächlich kennen, dass wir da mit einer ganz neuen Frische drangehen, dass das wirklich das Leben ist, dass wir nicht in die Gefahr der Gewohnheit abdriften, sondern dass wirklich dieses Wissen, dass wir in Gott sind, dass Gott in mir ist, dass ich teilhabe an Gott, dass ich einen Platz in seinem Herzen habe, einen Platz in der Welt habe, einen Platz in der Geschichte habe, dass die Liebe die Freude ist, dass das die Gemeinschaft ist, dass es die Hoffnung ist, dass es in den Prüfungen möglich ist, dass es um Umkehr geht, dass es all das dazu gehört, dass wir das wahrnehmen, dass wir das wieder aufnehmen und umsetzen. Gott segne Sie dazu, meine Lieben, und wirklich gehen wir fest entschlossen in diese Zeit hinein und dass wir echt sagen können, ja, das will ich. Freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Und das gewähre euch auf die Fürsprache der Himmelskönigin, der Ursache der Freude, unserer Freude, aller heiligen Engel und Heiligen, der Kraft des kostbaren Blutes, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen.
Maria mit dem Kinde lieb,
uns allen deinen Segen gib.
Amen.
Dankeschön an Sie, Herr Pfarrer May, dass Sie mit uns heute dieses wichtige Dokument an die Jugendlichen besprochen haben, die Botschaft zum Weltjugendtag 2012 von Papst Benedikt mit einem Zitat aus dem Philipperbrief, freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Zu Beginn der Sendung haben Sie, Herr Pfarrer May, schon angedeutet, dass viele Menschen, die traurig sind, vielleicht in eine Abwehrhaltung fallen, wenn man ihnen sagt, freut euch doch. Es könnte aber auch sein, dass man sich vielleicht so ein bisschen unter Druck gesetzt fühlt, glücklich zu sein und ja, dass man dann irgendwie Angst hat, mit anderen auch die Sorgen zu teilen, weil man denkt, naja, ich darf mich jetzt nicht so anstellen und der Papst hat ja gesagt das. Wie kann man denn da einen guten Zwischenweg finden? Denn dass man über negative Gefühle spricht, dass man negative Gefühle auch bewusst vor Gott trägt, das gehört ja auch dazu.
Ja, genau. Ich brauche einen Menschen, den ich gerne habe. Jemanden, der mir vertraut und dem ich vertraue, um das einzuüben. Dass ich einmal so sein darf, wie ich bin, dass ich auch mal schimpfen darf. Aber das eben nicht in der Öffentlichkeit, sondern das im wirklich im absolut vertrauten Kreise. Dass ich mir eingestehen darf, ich bin jetzt wütend. Das gehört gerade zu mir. Und ich bin auch auf Gott wütend. Und das gehört gerade zu mir. Und er wird nicht sagen, wie redest du mit mir? Sondern genau das gehört zu mir, mich kennenzulernen, mich anzunehmen, wie ich bin. Und dass darunter, unter diesem Bereich, diese Ebene ist, diese Quelle der Liebe. Ich bin diese Liebe, weil ich hineingewoben bin in das Gottesleben selbst. Ich bin selber diese Liebe durch die Taufe. Ich bin es ja selber. Ich bin ja die Neuschöpfung, 2 Korinther 5,17. Ich habe Anteil an der göttlichen Natur, 2 Petrus 1,4. Und weil ich das bin, kann ich es wagen. Und ich wage es dann auch. Und da wünsche ich Ihnen jemanden an der Seite, meine Lieben. Da wünsche ich Ihnen wirklich jemanden, der sagt, komm, dem Sie vertrauen und der Ihnen sagen darf, jetzt gib mir die Hand, wir gehen jetzt durch diese Phase hindurch. Und wenn wir dann nämlich in einen Frieden reinkommen und es uns dann gegenseitig sagen, fällt das noch leichter. nämlich dann für Krisenzeiten uns abzusprechen und sagen, wenn du drin steckst, sage ich es dir und helfe dir, und wenn du drin steckst, sage ich es dir und ich helfe dir. Und dass wir das dann praktisch so, dieses Miteinander umgehen lernen damit, dieser Austausch mit diesen Traurigkeiten, die ja Tag für Tag kommen, dass die eben aus unserer Seele kommen. Wenn ich Franz von Sales lese, was der sagt mit Traurigkeit, wie es das Leben der Seele lähmt, ja, und entkräftet, das ist gruselig. Darum muss die Traurigkeit raus aus meinem Herzen.
An den Zitaten dieser jungen Heiligen, die wir im Anschreiben des Papstes auch gehört haben, merkt man auch, dass diese jungen Heiligen auch jemanden hatten, mit dem sie sprechen konnten. Also die Zitate sind oft Briefen entnommen, teilweise an Gruppenleiter, geistliche Leiter, aber auch an Geschwister, an die eigene Familie, die diese Jugendlichen auch begleitet hat auf diesem Weg des Glaubens. Es ist für uns auch ganz wichtig, dass wir uns vielleicht auch die Zeit nehmen, einmal einen guten Brief zu schreiben an jemanden, der uns nahesteht.
Genau das. Der Schlüssel ist das Vertrauen. Der Schlüssel ist das Vertrauen. Ich muss zu jemandem Vertrauen haben. Und es darf nicht so sein im Sinne von, ich gehe zur Apotheke oder zum Arzt und hole mir da ein Rezept und dann geht es mir besser. Sondern es geht um diese personale Begegnung. Das ist die Heilung. Die personale Begegnung. Und wenn ich die mit Menschen einübe, kann ich sie mit Gott einüben. Oder andersherum. Manche erleben es ja genau andersrum. Wenn ich es mit Gott einübe, dann kann ich es mit Menschen einüben. Es ist ja diese Wechselwirkung und es gehört ja beides dazu. Und das ist eigentlich das Leben, das ist die Freude.
Ja, danke schön, Herr Pfarrer May, auch nochmal für diese Zusammenfassung. Die Zeit ist weit fortgeschritten. Liebe Hörer, Sie können das Dokument des Heiligen Vaters, diesen Brief, diese Ansprache an die Jugendlichen noch einmal in voller Länge nachlesen im Internet auf www.vatikan.va. Dort finden Sie einen Link zu den Botschaften zum Weltjugendtag. Gerne können Sie auch die heutige Sendung auf CD bestellen. Rufen Sie dazu ab morgen bei unserem CD-Dienst an unter 08323 96 75 120. Auch im Internet gibt es die Sendung im Laufe des Tages als Podcast und Download auf www.horeb.org. Mein Name ist Monika Bargit und ich freue mich auf das nächste Mal.